Also Keller Williams kenne ich schon sehr, sehr lange. Das ist, man kann eigentlich sagen, so die größte Maklerbrand der Welt mit ungefähr 200.000 angeschlossenen Maklerhäusern. Er rief halt an und sagte, die Lizenz kostet so und so viel. Und dann sage ich, wieso, Richard, muss ich denn jetzt deine Marke nach Deutschland bringen? Das ist doch für dich, ich bin bekannt, ich bin erfolgreich. Was habe ich denn davon? Und dann habe ich gesagt, klar, logisch, wenn das einer ist, der dann hier auch wirklich investiert in Deutschland, die Marke groß macht, die Infrastruktur zur Verfügung stellt und vor allem auch die Amerikaner uns unterstützen mit der Technologie, das war eigentlich immer das große Thema und mit Kunden, dann klar bin ich dabei. Und so ist das Ding eigentlich gestartet damals. In Summe haben wir über 130 Makler rekrutiert in 23 Monaten. Wenn du mal die Zahlen anguckst, du musst 100 Leute rekrutieren, damit 4 davon wirklich richtig gut sind. Und das ist eine krasse Zahl. Das heißt, es geht wirklich um das Thema Masse, möglichst viele Makler rekrutieren, damit du möglichst viel Stückzahl hast, um am Ende deine Produkte reinzukriegen. Die Top-Leute zahlen nicht 10% oder 15%, wofür, wenn Amerika nicht in der Lage ist, die Infrastruktur nach Deutschland zu bringen. Und daran ist es am Endeffekt auch gescheitert zum Schluss. Dann habe ich halt, ohne jetzt irgendwelche Schuldigen zu nennen, gesagt, was ist denn eigentlich mein Vorteil gewesen jetzt die letzten 2 Jahre und warum soll ich das denn weitermachen? Ne? Mit dem einen verdiene ich Geld, mit dem anderen nicht. Und dann ist er auf die Toilette gegangen, hat ein Stück Toilettenpapier geholt, hat mir das hingereicht und meinte so, Achim, das ist für dich. Da sage ich, ist das so wie im Film Oppenheimer, soll ich mir die Tränen wegwischen? Und dann sagt er, nee, das ist für die andere Seite des Körpers. Und da war ich erstmal so ein bisschen geschockt und dann war das Gespräch auch relativ schnell beendet. Und da bin ich gegangen und so ist das Ding dann auch beendet. Der Rest haben dann sozusagen mehr oder weniger die Anwälte gelöst.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen Köln.
Ach, da bin ich ja neidisch hier, Robert. Bei uns regnet es in Strömen.
Boah, nee, da kann ich nicht mithalten und möchte ich auch gar nicht mithalten. Ich bin remote verbunden mit Achim Ammann von Black Label Immobilien und wir werden uns heute unterhalten über Black Label Immobilien, über den Einstieg, die Zeit im Keller Williams System und den Ausstieg aus dem Keller Williams System, was da die Hintergründe sind. Du hast einen sehr stark beachteten LinkedIn-Post beziehungsweise eine ganze Reihe von LinkedIn-Posts, sind insgesamt 3 Beiträge dazu schon geschrieben. Die haben auch meine Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Von daher bin ich jetzt tatsächlich total gespannt, vielleicht links und rechts noch die eine oder andere Anekdote zu erfahren und vor allen Dingen mit dir darüber zu sprechen, was letztendlich dich bewogen hat, rein und auch wieder rauszugehen. Wir haben in unserem Vorgespräch schon festgestellt, es geht sehr viel um Kultur, kulturelle Unterschiede und ich freue mich richtig drauf. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Achim.
Danke dir, Robert, für die Einladung. Das an einem wunderschönen Montag. Viele Grüße in meine alte Heimat nach Köln. Wir haben gerade festgestellt, wir kommen quasi fast aus der gleichen Ecke, Robert. Ne?
Das nächste Mal treffen wir uns persönlich und machen das nicht hier über Riverside, sondern bei einem Café zwischen Braunsfeld und Lindenthal.
Schön, dass du Kaffee sagst und kein Kölsch.
Danach.
Machen wir das, Robert.
Genau. Ja, wir starten in dem Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1 ist, wo lädst du außerhalb deiner eigenen 4 Wände deinen Akku auf?
Außerhalb der eigenen 4 Wände beim Sport. Beim Schwimmen, rausgehen, wandern, mit meinem Sohn, mit meinem Hund in den Wald.
Was schwimmst du?
Ich war ja früher am Olympiastützpunkt in Köln Schwimmer. Das heißt also, ich bin viel geschwommen. Ich habe eigentlich ein normales Schwimmbad zu Hause mit einer Gegenstromanlage und dann gehe ich immer ein bisschen schwimmen.
Wahrscheinlich kraulen, oder?
Ja, Freistil, genau. Aber ich kann nur noch so 20 Minuten danach brauche ich dann Pause. Nicht mehr so wie früher.
Gut, 20 Minuten, dann kann man aber auch schon ein paar Kilometer zurücklegen, ne?
Ich denke auch immer, das ist eine Stunde, wenn ich da rausklettere.
Du hast wahrscheinlich noch diese vergrößerten Handschuhe, mit denen man sozusagen die Traktion und den Zug noch verbessern kann. So stelle ich mir das zumindest jetzt gerade vor.
Das wäre schön, aber das wäre ja Schummeln. Das ist tatsächlich einfach nur ein bisschen Herz-Kreislauf, ne?
Ja.
Was machst du, Robert, wenn du mal rausgehst? Hast du auch einen Sport? Oder?
Ich gehe tatsächlich auch schwimmen. Ich habe da vor einer Weile mit angefangen und das ist ein Sport, der mir sehr liegt. Ich mache so gerne Ausdauersport, also auch Rennradfahren und cool. Für die Koordination bin ich Tennisspieler. Oh. Ja, bin gerade wieder frisch in den Club gegangen, tatsächlich.
Wo spielst du denn?
Zusammen in Rot-Weiß.
Rot-Weiß, habe ich früher Hockey und auch Tennis gespielt, siehst du?
Ja, Hockey und Tennisclub, genau. Und ja, hab wieder richtig Blut geleckt. Macht richtig Lust.
Was bei mir super ist, ist aktuell Pilates. Habe ich heute Morgen gemacht, 20 Minuten auf Peloton. Mache ich immer morgens, will zwar keine Schleichwerbung hier machen, aber gibt es auch andere Apps für. Und das ist richtig cool. Gerade wenn wir so wie wir beide den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen oder im Auto, ne? Das
ja. Peloton, gibt's die noch? Ich dachte, die wären insolvent gegangen.
Nee, Amazon hat die gekauft. Und da gibt's diese App, wo du dann direkt, wenn du einen Fernseher hast zu Hause mit einer Isomatte, kannst du ohne Gewichte das Fitnessstudio sparen. Das mache ich 2-3 Mal die Woche morgens, 20 Minuten und dann ist gut. Dann hast du keine Rückenschmerzen, keine Bauchschmerzen, alles weg.
Ja, super.
Ja.
Muss ich auch mal wieder reaktivieren. Ah, so viel zu tun. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Podcast. Und da steht die zweite Frage bei unserem Schnelleinstieg zu Buche. Hast du selber Immobilien?
Ja, klar. Ich habe auch fast nur Immobilien. Ich habe wenig Aktien. Wenn, dann habe ich so ein paar ETFs. Das war's. Also relativ oldschool. Und alles andere ist bei mir in Immobilien, ja.
Ja, sehr gut. Und auf einer Baustelle, wie sieht es da bei dir aus?
Ich habe ja so zwei linke Hände, also ich bin eher so der Typ, der erzählt. Ne?
Und schwimmt.
Und schwimmt, genau, richtig, genau.
Sehr gut. Dann lass uns in den Podcast reinstarten. Stell dich doch mal bitte selber vor, was sollten unsere Podcast-Hörer über dich wissen?
Also mein Name ist Achim Ammann, bin 48, mache den Job jetzt seit 20 Jahren, komme ursprünglich aus Köln, wie wir gerade schon gesprochen haben, habe da mein Abi gemacht, bin dann nach Leipzig, habe Sport studiert. Nach dem Studium bin ich nach Südfrankreich in den Golf von Saint-Tropez, habe ein Luxusresort geleitet mit 180 Mitarbeitern. Und dann ist das 2008, wie wir alle wissen, vor die Hunde gegangen. Ne? Mhm. Dann ist ja Lehman pleite gegangen. Ich habe dann meinen ersten 9-11 verkauft, bin damit nach London, habe mein MBA gemacht, war nämlich abgebrannt und von der Villa in Saint-Tropez in so eine, ich sag's mal vorsichtig, abgefuckte WG-Zimmer, 500 Pfund für so 12 Quadratmeter. War schon eine harte Zeit, aber das Coole ist, ich habe damals in London meine Dissertation geschrieben, also meine Abschlussarbeit, warum gibt es eigentlich Immobilienmakler und warum gibt es nicht eBay, Amazon für Immobilienmakler, was ist eigentlich der Grund? Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, nach Abschluss des MBAs und habe dann die Firma gegründet, über die wir hier heute sprechen, über Black Label Immobilien und bin dann nach Berlin zurückgezogen und nach Deutschland, habe mich dann für Berlin entschieden. Ja, und das ist jetzt ein paar Tage her, jetzt haben wir ja 2025. Und wir sind in Berlin, gehören wir zu den Top 4-5 Agents, kannst du sagen. Wir haben eine eigene Hausverwaltung mit 15 Mitarbeitern und 2.500 Wohnungen. Und wir haben einen Maklerbetrieb so mit 120 bis 150 Notartermin im Jahr. Da sind wir jetzt aktuell 8 Makler. Nee, 9 sind wir jetzt. Siehst du, wir haben noch mal einen dazugenommen, 9 Makler. Und machen so 3, 4, 5 Millionen Euro Provision im Jahr mit dem Maklerbetrieb und mit der Hausverwaltung. Machen wir so das Millionchen. Aber da haben wir auch richtig Stress, dass wir da am Ende die schwarze Null für ziehen. Ne? Aber ich glaube, so geht es vielen Kollegen auch. Ne?
Also ich habe noch keinen Makler kennengelernt, der gesagt hat, die Hausverwaltung ist ein wirtschaftlich selbstständiger, profitabler Betrieb. Ja.
Also wir sind froh, wenn das am Ende des Jahres bei Null ausgeht. Naja. Aber es ist wichtig, ne? Also auch gerade für die Kunden, die sehen, dass wir das alles im Paket mit haben. Also du brauchst schon die Hausverwaltung. Ne?
Wir haben unglaublich viele Parallelen. Müssen wir tatsächlich mal bei einem Kölsch in Köln-Lindenthal vertiefen. Ich war ja zwischendurch auch mal in Südfrankreich. Ich habe in Nizza tatsächlich, habe da für die Caisse d'Epargne Côte d'Azur eine Weile gearbeitet und bin dann zwischen Toulon auf der einen Seite, also Richtung Marseille, und auf der anderen Seite bis zur italienischen Grenze da, Montan, sehr viel rumgekommen und hatte da echt eine gute Zeit. Und ich habe ein MBA gemacht in Dublin.
Ach.
Also auch gar nicht so weit. Es gibt genügend Gründe, mal das alles bei einem Bier zu vertiefen. Aber ich will hier gar nicht vom Thema ablenken, sondern lass uns mal, du hast jetzt Black Label vorgestellt.
Ja.
Es geht ja auch um Keller Williams ein Stück weit, wenn wir jetzt den Blick zurückwerfen. Kannst du uns da auch mal dazu abholen, wer oder was ist Keller Williams international und in Deutschland?
Ja, gerne, Robert. Also Keller Williams kenne ich schon sehr, sehr lange. Das ist, man kann eigentlich sagen, so die größte Maklerbrand der Welt mit ungefähr 200.000 angeschlossenen Maklerhäusern. Das ist ein Franchise. Wie man so schön im Deutschen sagt, Franchise ist nicht so beliebt, wie der Name es ja schon sagt. Die haben aber einen partnerschaftlichen Gedanken. Also die sind in Amerika riesig. Also wir können nachher mal so ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Aber die haben partnerschaftlichen Ansatz. Das bedeutet, dass die Kollegen, die sich bei Keller Williams anschließen, für $25 im Monat ein eigenes CM kriegen, eigenes MLS, also Multi-Listing System. Ich glaube, alle, die deinen Podcast hören, wissen, was ein MLS ist. Und auf Deutsch übersetzt kannst du sagen, du kriegst PropStack, Mobilscout und Zugang zu allen Listings in deinem Heimatmarkt und zahlst dafür im Monat deine $25, deine Website ist auch noch mit drin. Und hast so einen maximalen Deckel so von 20.000 bis 30.000 US-Dollar pro Jahr, den du an variablen Kosten in das Market Center, also die sind in Market Centern organisiert, also jede Stadt oder jede Region hat mindestens ein, wenn nicht gerade zwei oder drei Center, abgibst. So, und das Modell haben die in den 80ern entwickelt, nachdem sie da mal pleite waren, und haben das hochgezogen. Das ist ein Familienunternehmen, du kannst es dir gar nicht vorstellen, ist ein Riesenladen. Ich war jetzt einmal in Las Vegas, habe mir die Conventions angeguckt, da sind immer so zwischen 10.000 und 20.000 auf einem Firmen-Event, muss man sich mal vorstellen, aus der ganzen Welt. Und das hat mich damals schon gereizt, als ich in London war. Und ich war ja auch viel in den USA und Kanada geschäftlich. Und ja, Riesenladen, Riesenstruktur. Ich weiß, in den Medien sagt man immer, es wäre der größte Makler, die betteln sich immer so ein bisschen mit Remax und noch ein paar anderen. Aber man kann schon sagen, was die Agent Count betrifft, also die schiere Masse an Maklern, die im Netzwerk sind, ist das, glaube ich, der größte Makler der Welt.
Mhm. Du hast ja auch Gary Keller persönlich kennenlernen dürfen, weil du in dem Keller-Williams-System ja auch zu den Top 1% der Makler gezählt hast in deiner Zeit. Und ja, damit hast du dich ja sozusagen für ein persönliches Gespräch, wenn ich es richtig verstanden habe, qualifiziert mit Gary Keller. Wie muss ich mir ihn vorstellen?
Also erstmal gab es zwei persönliche Gespräche. Es gab eins mit John Williams, über den redet so keiner so richtig. Der ist so ungefähr 1,50 Meter, hat einen riesen Texas-Hut und er sagt selber, er sieht aus wie die Kartoffel, wohnt wirklich in Texas. Es ist kein Witz, mit dem war ich vor 2 Jahren, hatte ich ein Vier-Augen-Gespräch und dieses Jahr hatte ich in Vegas das Gespräch mit dem Gary Keller. Eigentlich nicht im Vier-Augen-Gespräch, sondern persönliches Gespräch mit Gary Keller heißt, du bist mit 400 Leuten im Raum und darfst einmal ein Foto mit ihm machen. Also ist schon mal was anderes. Ja. Aber war trotzdem krass. Also es ist ein ganz krasser Typ und Storytelling und Strategy, wenn ihr das was sagt. Klar, du hast MBA so wie ich, dann sagt dir das was. Vielleicht auch mal für die Zuhörer da draußen, wie du quasi Leute motivierst, mitnimmst, überzeugst mit persönlichen Geschichten von dir. Das hat der drauf, das ist wirklich legendär. Also das ist, also verkaufen kannst du von den Jungs wirklich richtig lernen. Ja.
Was sind so deine Takeaways, wenn du auf diese Gespräche mit ihm und dem Joe Williams zurückguckst?
Ja. Also erstmal die Lockerheit, dieses auch machen. Das ist, glaube ich, das, was wir, gut, ich meine, du redest jetzt mit dem Immobilienmakler und Unternehmer. Klar, dass ich Sachen umsetze und mache, sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Aber diese Kultur des Miteinanders, des Teilens, des Vorweggehen, Teilen der Kosten, das ist legendär. Und was haben die Jungs wirklich auch erfunden? Also seitdem es die gibt, haben es natürlich viele kopiert. Aber du musst dir ja vorstellen, das haben die in den 80ern entwickelt. Und die Bücher sind aus spät 80er, Anfang 90er. The Million Real Estate Agent, das ist dieses rote Buch, das ist, glaube ich, das meistverkaufte Maklerbuch der Welt. Das heißt The Million Real Estate Agent, aber eigentlich geht es darum, wie du dich selber als Person vom Tellerwäscher zum Millionär nach oben arbeiten kannst und mit welcher Struktur du arbeiten kannst. Und in diesem Buch sind die besten Makler der Welt interviewt worden. Wie haben die es gemacht? Und dann haben sie versucht, Parallelen zu ziehen. Und das ist richtig cool. Natürlich sehr, sehr amerikanisch. Ne? Also man muss es auch mögen, ne? Diese amerikanischen Way of Life. Ne?
Ja, klar.
Ja, und die Stories, die da erzählt worden sind, ist wirklich, wie Leute erfolgreich geworden sind durch diese Follow-ups. Also das ist ein Riesenthema. Dadurch, dass ja die CRM-Systeme in den USA und auch die ganzen Portale nicht die Funktion haben wie bei uns in Deutschland. Ich meine, du kommst aus Köln, da ist ja ein Office nicht weit, ne, in Aachen, und in Berlin sitzt ein PropStack. Und ansonsten jammern sie ja in Deutschland ja alle über Immobilien-Scout. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass der Scout gewisse Probleme löst für die Makler, die wir selber halt nicht gelöst haben. Und in den USA gibt es Zillow, und Keller Williams hat halt mit anderen zusammen ein System geschaffen. Die Software nennt sich Keller Williams Command, die ist wirklich richtig cool. Zwar ist nicht technisch das Gelbe vom Ei, aber sie löst die Probleme der Makler. Und das ist richtig cool. Aber es ist klar, es ist ein Familienunternehmen, da sitzt der Gary Keller da mit Joe Williams, trinken vielleicht keinen Kölsch, ich hoffe kein Alt, sondern was anderes. Und sagen, okay, was kostet das Ding? 10 Millionen, dann drücken die auf den Knopf und überweisen einfach mal 10 Millionen und haben dann irgendwie 30 Programmierer und setzen das halt einfach um. Oder zum Beispiel Tony Robbins war vor 2 Jahren einer der Keynote-Speaker. Der ist ja, glaube ich, auch ab und zu mal in Köln. auf dem Festival und der kostet auch ein oder zwei Millionchen, so für eine Stunde. Und das überweist der Gary halt einfach so und sagt so, ich finde den cool, komm mal vorbei und dann macht er das. Das ist halt richtig krass in Amiland. Ne? Also du kannst von dem Mindset viel mitnehmen, von der Kultur, auch des Miteinanders. So gibt es ja den klassischen Buyers Agent und Sellers Agent. Anders als in Europa oder in Deutschland. Das heißt, wenn du mich jetzt mandatierst, ach, ich wohne in Köln, ich suche gerade eine Wohnung in Berlin für meine Familie, wie auch immer, ne? Dann rufst du mich an und dann bin ich dein Buyers Agent. Dann gehe ich zu allen Listing Agents und kann sagen, guck mal, der Robert sucht eine Wohnung, so und so, kannst du mir bitte so und so viele Immobilien anbieten und ich helfe dir dann, diese Immobilie zu kaufen. Und dieses Miteinander ist in Amerika riesig. Ne?
Ja.
Ja.
Jetzt hattest du ja zu Beginn auch Black Label ein bisschen vorgestellt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was hat dich gereizt, in das Keller-Williams-System einzusteigen? Ja, der sozusagen als erfolgreicher Unternehmer sich einem erfolgreichen Franchise anzuschließen. Was waren da die wesentlichen Beweggründe für dich?
Also du hast im Endeffekt drei Themen. Erstmal behält jeder seinen Namen. Das bedeutet also, ich bin immer mit Black Label unterwegs gewesen und habe meine Kundendatenbank behalten. Alle Kunden, alle Kontakte gehören mir, alle Deals gehören mir. Und das ist auch die Kultur von KW oder Keller Williams. Ansonsten hätte das, glaube ich, keiner von uns damals auch gemacht. Das zweite Thema ist Economies of Scale. Also wenn natürlich einer hingeht und sagt, ich kaufe jetzt zentral für eine Region, in dem Fall in Deutschland, das macht ja der Sven Nikolaus, ne, mit seiner Truppe, Werbung ein, Infrastruktur ein, Personal ein und, dann ist das schon ziemlich cool, weil das, was ich zum Beispiel mit Black Label aufgezogen habe in Berlin, muss jetzt der Kollege in Köln oder in Düsseldorf oder wo auch immer die Jungs sitzen, nicht nochmal neu aufbauen. Also man kann sich zum Beispiel die IT teilen, man kann sich viele Marketing-Themen teilen, man kann sich Personal, Recruitment teilen, man kann wachsen. Und das war das große dritte Thema, wie findest du eigentlich gute Makler, die sich deinem Unternehmen anschließen? Und dann ist es ja so, ich hatte ja damals bei Black Label das große Thema, ich hätte eigentlich ein mittleres Management installieren müssen. Und du hast ja, glaube ich, schon 45 Podcasts vorher gemacht, wenn ich hier die Nummer 46 mir angucke. Und das große Thema ist ja bei vielen erfolgreichen Maklern, das sind nicht gleichzeitig auch erfolgreiche Unternehmer. Das ist was anderes. Ein Makler ist jemand, der sehr gut akquirieren und verkaufen kann. Aber Unternehmer, da musst du noch ein paar andere Sachen drauf haben. Und das heißt, ich habe Leute gesucht, die quasi in meinem Unternehmen die Makler führen, in Anführungszeichen, und ich das Unternehmen weiter aufbauen konnte und also Black Label weiter aufbauen konnte. Und dieses Market Center bietet dafür diese Möglichkeiten. Ja. Also das ist das, was in Amerika extrem gut funktioniert, aber auch zum Beispiel in Nizza, ne, deiner alten Stadt, wo da gibt es auch ein Market Center. Ich war in Istanbul, ich war in London, in Portugal, in New York. Und wenn du dir da dieses Center anguckst, da ist das genau so. Da gibt es einen Dienstleister, der Infrastruktur zur Verfügung stellt, zum Beispiel auch Büroräume, Meetingräume, IT, Technik, Anwälte, alles. Da wird alles in dem Center dargestellt. Und die Makler nutzen dann nur diese Services, die sie wirklich auch konkret brauchen. Das ist wirklich spannend, ja.
Wie muss ich mir dann so eine Ansprache vorstellen? Du bist ja meines Wissens über einen langen Zeitraum auch angesprochen worden von Keller, also im Prinzip Headhunting, ja, um hier den Standort Deutschland aufzubauen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das passiert? Wie liefen die Gespräche ab?
Also gibt es ja auf meinem LinkedIn-Profil die Geschichte, wo der Kollege mich anrief, dessen Namen ich jetzt nicht nenne.
Nennen wir ihn Richard oder?
Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie man die Namen gemacht hat. Richard, nennen wir ihn Richard. Genau, der hat mich angerufen und damals war ich in der Badewanne und der rief mich halt immer wieder an und das war sehr lustig, die Story. Und der ist wirklich ein krasser Verkäufer, also das ist schon... Ja, das ist schon hart, ne? Also wie die Amis verkaufen können. Der hat auch gesagt, guck mal, die Lizenz kostet irgendwie die Millionen. Oder damals waren es, glaube ich, 750.000 Euro. Das ist jetzt 15 Jahre ungefähr. Oder 13. Und er rief halt an und sagte, die Lizenz kostet so und so viel. Und dann sage ich, wieso, Richard, muss ich denn jetzt deine Marke nach Deutschland bringen? Das ist doch völlig, ich bin bekannt, ich bin erfolgreich. Was habe ich denn davon? Und das war sehr lustig. Und dann hat er mir die Software gezeigt, hat mir KW Command gezeigt, hat mir... Die ganzen coolen Sachen gezeigt, hat also nicht locker gelassen und dann, das war sehr lustig. Ich habe natürlich dann abgelehnt und dann hieß es dann irgendwann so, pass auf, ich habe jetzt einen Investor gefunden, weil ich habe gesagt, ich zahle noch nicht 750.000 Euro, dass ich dich groß mache. Das Geld nehme ich lieber in meine eigene Firma. Und dann meinte er so, ich habe jetzt einen Investor gefunden, das bin ich mit meiner Frau selber. Wir kriegen 50% der Anteile und du musst nur 325 bezahlen oder 350 oder was damals war. Das war schon krass, ne? Also da nimmt dir einer quasi die Hälfte deines Gewinns weg und ja, also schon sehr lustig. Ich habe damals abgelehnt und dann gab es irgendwann mal eine neue Mitarbeiterin bei Keller Williams, die hat dann, war dann bei uns im Office hier in Charlottenburg, wir sitzen in Berlin-Westend, Charlottenburg, und kam dann rein und meinte so, hallo, wir haben jetzt, wenn du hier Berlin machen würden wollest, hätten wir einen, der Deutschland macht oder mehrere. Und so war es dann auch und dann habe ich gesagt, klar, wenn du jemanden hast, weil ich wollte nie Deutschland machen, weil das für mich eh utopisch ist, weil ich natürlich meinen Heimatmarkt Berlin sehr gut kenne und wie wir beide wissen, musst du als Makler lokale Kenntnisse haben und nicht überregional, sondern du musst konkret wissen, wie läuft bei dir, ne, welcher Straße passiert was und so. Und da ist Berlin auch eigentlich groß genug. Und dann habe ich gesagt, klar, wenn du einen Bekloppten findest, der die Knete bezahlt für Deutschland, mach es. Also habe ich eher so aus Spaß gesagt, weil ich habe nicht dran geglaubt. Und das hat sie geschafft. Sie hat jemanden geschafft, der oder jemanden gefunden, der wirklich gesagt hat, ich mache das. Und dann habe ich gesagt, klar, logisch, wenn das einer ist, der dann hier auch wirklich investiert in Deutschland, die Marke groß macht, die Infrastruktur zur Verfügung stellt und vor allem auch die Amerikaner uns unterstützen mit der Technologie, das war eigentlich immer das große Thema und mit Kunden, dann, klar, bin ich dabei. Und so ist das Ding eigentlich gestartet damals.
Mhm.
So. Das war 23, ja.
Also Frühjahr 23, du sagst ja, mache ich. Und wie schnell ging es dann, dass ihr auch tatsächlich losgelegt habt?
Also Frühjahr 23 sind wir gestartet. Natürlich haben die Verhandlungen vorher länger gedauert. Ne? Also so 3 bis 6 Monate hat es gedauert, ne? Haben wir verhandelt. Und dann ging es los. Und wir waren sozusagen das erste Market Center in Deutschland und sind dann im Frühjahr 23 damit gestartet. Und dann, wenn du dir die Artikel durchliest auf LinkedIn, weißt du ja, gab schon die ersten kleinen Hürden, dass die Technologie nicht funktioniert hat. Ist klar, ist halt ein Startup, ne? Mhm. Aber gewisse Sachen nicht funktioniert und die haben wir dann gecovert mit unseren deutschen Dienstleistern, wo wir dann das CRM-System übernommen haben, wo wir das MLS nachgebaut haben, so wie es in Amerika auch üblich ist, soweit es halt unter deutscher Rechtsprechung funktioniert, ne, mit Datenschutzwiderruf. Ich glaube, du kennst das alles. Das ist ja auch ein Thema für sich. Und dann ging's los. Dann haben wir Makler rekrutiert in 23 und 24 und waren in der Spitze 65 Makler. In Summe haben wir über 130 Makler rekrutiert in 23 Monaten und war eigentlich eine Erfolgsstory. Also 23 und 24 waren eigentlich gute Jahre, wenn man sich das mal so Revue passieren lässt, was wir da im Wachstum und Recruitment hingelegt haben. Problem war halt einfach, dass wir am Ende nicht in der Lage waren, Black Label und das Market Center parallel zu führen. Das war auch zeitlich für mich nicht darstellbar. Ja.
Warum, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen ja, schnell durchgeflowt. Ja. Ich würde gerne noch mal verstehen, also du hast eben gesagt, KW Command, eigentlich ein super System, aber ja, jetzt in der Zeit, wo du es dann konkret einsetzen solltest, in Deutschland hast du dann festgestellt, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht so abgebildet, wie ihr das benötigt und dementsprechend war es keine Option für euch, auf das eigentlich attraktive KW Command zu setzen.
Genau, also ich glaube, in Deutschland gibt es 2 große CRM-Anbieter, einen davon nutzen wir und da gibt es ja nicht nur, wie du Objekte anlegst, sondern geht es auch darum, wie sind die inseriert, wie kannst du die mit anderen Partnern teilen, hast du die richtigen Widgets auf deinem Dashboard, welche Umsätze hast du geforecastet, welche kommen rein, wie ist deine D-Phase, welche Pipeline hast du und. Das ist in Amerika legendär und du siehst natürlich auch, was die Kollegen an Umsätzen machen. Asking Price, Listing Price, Commission Earned. Das ist richtig cool. Also wenn du heute ins KW Command reingehst und du sagst, du willst jetzt nach Amerika auswandern oder du suchst jetzt einen Maklerkollegen, du bist gelistet, dann gehst du sofort rein und siehst, was verdient der Achim, der in Florida sitzt oder in New York sitzt oder in LA oder wo auch immer. Und das ist geil. Also das ist wirklich richtig cool. Und das war aber in Deutschland nicht darstellbar. Aus unterschiedlichen, ich glaube, wir kennen alle unsere Bürokratie und unsere Auflagen, Widerruf, Datenschutz und. Das war nicht darstellbar, ja.
So, und dann neben diesen technisch-rechtlichen Themen gab es natürlich dann auch diese Aufbauphase, wo ihr letztendlich begonnen habt, Makler zu rekrutieren, um den Berliner Standort dann eben auch aufzubauen.
Genau, und das hieß viel Cold Callings, viel Marketing, viel Social Media Werbung. Freunde von mir haben gesagt, Achim, ich kann dein Gesicht auch nicht mehr sehen. Auf Instagram immer redest du von werde Makler bei Keller Williams und so. Also es war schon sehr intensiv, ne? Aber das hat wirklich viele Makler rekrutiert. Und die Story, und das hatte ich vorhin eingangs erwähnt, ist ja vom Tellerwäscher zum Millionär. Das heißt also, du nimmst auch wirklich Quereinsteiger, die vorher noch nie gemarket haben und bildest die aus. Ich bin ja hier auch im Vorstand des IVDs Berlin-Brandenburg. und habe natürlich auch versucht, im Rahmen des Verbandes da auch verschiedene Schulungen mit anzubieten, bei uns hier im Market Center. Wir haben als Market Center das Büro von Black Label genommen und da haben wir so ein bisschen Gas gegeben und haben dann natürlich auch Coaches engagiert, haben Weiterbildung gemacht, haben Awards verliehen. Dann gibt es die sogenannten Cappers, ne? Also die Cappers sind die dann über 100.000 im Jahr Umsatz machen, also Provisionserträge. Und die haben wir dann nochmal geehrt. Also vielleicht nochmal für alle da draußen, Keller Williams deckelt die Umnahmen in Deutschland, die Einnahmen in Deutschland für sich selber. Also vielleicht soll ich mal kurz ein paar Wörter zu den
Revenue-Streams sagen. Ja, das wäre an der Stelle sehr hilfreich. Ja.
Also jeder, der da draußen so ein bisschen rumläuft und sich guckt, Mensch, ich habe keinen Bock, alleine ein Unternehmen zu gründen oder ich hätte gerne eine starke Marke. Ich weiß noch nicht genau, wie es so richtig funktioniert. Der guckt sich ja dann in der Regel bei dem einen oder anderen Bankenmakler oder Franchise-Anbieter so ein bisschen um. Wie sind die so aufgestellt? Was haben die für Provisionssplits? Bin ich dort angestellt? Bin ich selbstständig etc.? Bei Keller Williams ist es so, du bist selbstständig, du hast dein eigenes Unternehmen, deine eigene Datenbank und gibst bis 100.000 Cap, das ist CAP, also die Kappungsgrenze, würde man sagen bei uns, gibst du einen gewissen Anteil deiner Provision ab. Der ist, wir haben damals gestartet mit 50% geht ans Market Center und 50% kannst du behalten. Und wenn du über die Kappungsgrenze kommst, also circa jeweils, ne, wenn du über die 100.000 kommst, kannst du 85% deiner Provision behalten und gibst nur noch 15% an das Market Center ab. Das ist schon relativ kompetitiv. Die Frage ist, was macht das Market Center für dich? Wo unterstützt es dich? Welche Leistung kriegst du? Und welche Leistung kriegst du natürlich auch nicht, ne? Weil du bist ja mit deiner eigenen Marke unterwegs. Ne? Und das war so im Endeffekt das entscheidende Thema. Und dann haben wir natürlich viele Rookies bekommen, viele Quereinsteiger, die sich von uns haben ausbilden lassen. Da sind auch einige dabei gewesen, die sehr erfolgreich geworden sind bei uns, die immer noch erfolgreich sind. Und ich habe ja da auch so ein bisschen mal die Zahlen analysiert. Also du kannst eigentlich das doppelte Pareto-System ansetzen. Also wir haben 100, also wenn du sagst, du rekrutierst 100 Makler, machen 80 davon 0 Notartermin im Jahr, vielleicht ein, wenn du Glück hast. 20 machen genügend Notartermin, um davon zu leben. Das ist in Berlin, haben wir ungefähr so ein Ticket von 23.000 bis 25.000 Euro Provision pro Notartermin. Das heißt, so 5 Notartermine im Jahr bist du eigentlich so bei deinen 100.000 Euro. Davon kannst du eigentlich leben. Und dann haben wir nochmal Pareto gehabt, also von 20 von 100, ne, und dann nochmal wieder 20 von 20. Das sind ja dann 4. 4 Makler waren so erfolgreich auf 100, die sie wirklich gut davon leben konnten. Und das tun sie auch heute noch. Das heißt, im Endeffekt für dich, Robert, wenn du mal die Zahlen anguckst, du musst 100 Leute rekrutieren, damit 4 davon wirklich richtig gut sind. Und das ist eine krasse, krasse Zahl. Ich habe da mit ein paar Kollegen gesprochen, die in anderen großen Unternehmen arbeiten, auch Franchise-Unternehmen. Und diese haben zu mir gesagt, ach ja, das kann ich bestätigen, ist bei denen auch nicht so anders. Mhm. Unterschied ist, die dort natürlich angestellt sind oder eine andere Struktur nochmal vorfinden. Aber es ist wirklich so. Also das ist eine harte Auslese.
Also ja, auch ein unglaubliches Invest, ne? Also auch ins ganze Recruiting. Und in die Ausbildung.
Das war hart. Also ich glaube, das war richtig hart. Also hast du locker deine 14, 15 Stunden Arbeitstage gehabt. Auch natürlich, wir hatten ja einen eigenen Recruiter, der für uns rekrutiert hat. Wir hatten einen Teamlead, der die Makler an die Hand genommen hat und wirklich auch in die Schulungen gesteckt hat. Wir hatten sehr, sehr viele Online-Schulungen. Das war richtig Aufwand. Und da hast du schon gemerkt, wer kommt eigentlich zu den Schulungen, wer nicht. Und wir haben auch immer einmal im Monat die klassischen Keller-Williams-Abende gemacht, also KW-Team-Berlin-Abende hießen die, ein Friends-Abende, und das war auch immer sehr lustig. Also viel Socializing, viel Network, viel Schulung, etc.
Ja. Und du hast jetzt in dieser Zeit anderthalb, zwei Jahre, ja, über 130 Makler eingestellt, ja?
Ja, sogenannte Associates heißen die, ja.
Um dann diese 4... dann hochgerechnet 5, 6 Leute zu finden, die die Top-Performer sind.
Genau, aber ich meine, du hast natürlich auch von denen gelebt, die nicht so gut sind. Ne? Also das KW-Modell basiert ja im Endeffekt auf die Mitte von Leuten, die im Jahr ihre 1 bis 4 Notartermine machen und nicht diesen Cap schaffen. Ne? Also Cap heißt, alles, was du über die 100, also beim Standort Berlin, diesen Cap kann jeder Standort selber entscheiden. Ne? Mhm. Also 100.000 Euro im Jahr, das heißt, du kriegst dort immer deine 30.000 im Jahr pro Agent, die im Market Center bleiben, und wenn du davon 10 hast, sind das 300.000 Euro Umsatz, da kommt schon einiges zusammen. Ne? Das heißt, es geht wirklich um das Thema Masse, möglichst viele Makler rekrutieren, damit du möglichst viel Stückzahl hast, um am Ende deine Produkte hereinzukriegen.
Und in diesem ganzen Coaching-Prozess, der, wie gut funktioniert da auch die Adaption des Keller-Williamschen Ausbildungssystems?
Also das ist eine super Frage. Also die in Amiland ist es tatsächlich so, die Leute setzen sich vor den Computer, machen das von zu Hause und treffen sich dann häufiger im Market Center, machen auch gemeinsam Schulungen. Das ist in Frankreich zum Beispiel auch sehr stark oder auch in der Türkei, da sind die riesig. Also es gibt Länder in Europa, wo das Ding wirklich richtig gut funktioniert. Und ich habe halt häufig festgestellt, es ist eigentlich, die entscheidende Frage ist, sind die Makler bereit, ihr Handy in die Hand zu nehmen und genügend Leute anzurufen, um zu fragen, ob sie eine Immobilie suchen oder verkaufen wollen. Und das ist etwas, was in Deutschland ein Riesenthema ist. Dieses, ich sag's mal böse, Code-Calling oder überhaupt Calling. Und wenn man ehrlich ist, kann ich dir sagen, ich kenne eigentlich keinen erfolgreichen Makler, der nicht so gestartet hat mit guter Akquise. Und das ist etwas, was in anderen Ländern, ich habe auch viele Jahre in England gearbeitet, da ist das eigentlich üblich, dass du das Telefon in die Hand nimmst und halt jeden Tag 100, 150 Leute anrufst. Wir haben es ja bei Black Label auch, haben eine eigene Akquiseabteilung und die Leute rufen mir mindestens 80, 100 Leute am Tag an und generieren dann pro Woche auch ihre 3, 4 Einkaufstermine. Und ich habe festgestellt, dass viele Leute dazu nicht bereit sind und das führe ich auf das Thema Kultur zurück. Es gibt diesen klassischen Kulturschock, ne? Das sind die Leute nicht gewöhnt. Die gucken ihre Netflix-Serien, ne? Selling Sunset oder wie sie alle heißen, und denken, ach cool, ne? Ich mache die Tür auf und verdiene viel Geld. Aber der echte Job ist dann doch ganz anders. Ne? Viel im Büro, gerade auch am Anfang, viel Schulung, viele harte Neins kassieren. Woher haben Sie meine Nummer? Lassen Sie mich in Ruhe und solche Themen. Also da bist du schon, du musst viel mit Niederlagen umgehen können. Und das ist nicht jedermanns Sache, ne?
Und die genannten 4, das sind dann so echte Codecaller, ja, die da auch.
Nee, die haben zwar mal so angefangen, also einer der besten war früher bei Scout und hat da natürlich schon Codecalling gelernt.
Okay.
Und die anderen waren vorher schon als Makler unterwegs, haben auch schon Berufserfahrung gehabt im Vorfeld, haben sich also nach oben gearbeitet, haben natürlich mit Keller Williams Hilfe ihr eigenes Unternehmen gründen können, ne, weil sie dann natürlich schon so ein bisschen auch supported worden sind von dem Center. Gerade auch zum Thema Unternehmensplan, ne? Hier das gesamte Thema Factoring, Cashflow, Liquiditätsplanung, Verträge verhandeln mit Dienstleistern, all solche Geschichten. Das ist ja bei einem angestellten Makler, der vielleicht vorher in einem Bankenvertrieb war oder bei einem anderen Franchisegeber, überhaupt nicht gewollt, dass die sich mit solchen Themen beschäftigen. Oder auch Social Media. Ne? Was mache ich im Social Media Bereich? Wofür brauche ich das? Welche Inhalte funktionieren? Wie messe ich den Erfolg? Ne? Also, Robert, du misst ja auch deinen Erfolg von deinem Podcast und guckst, welche Sendungen funktionieren, welche nicht, welche Themen interessieren meine Zuhörer, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, all solche Themen. Und das ist etwas, was du als Unternehmer natürlich machen musst, ne? Und was du als Makler, wenn du irgendwo in der Struktur arbeitest, eigentlich nicht tust. Da bist du eigentlich jemand, der versucht, Objekte zu finden, die verkäuflich sind, und das machst du eigentlich den ganzen Tag und hoffst eigentlich, dass du in einem System arbeitest, wo dir die Arbeiten abgenommen werden, die nicht direkt Geld produzieren, wie zum Beispiel Exposé-Erstellung, Unterlagensammlung und. Du musst eigentlich den ganzen Tag, und das ist eigentlich das Starke, was ich auch von Keller Williams nochmal mitgenommen habe, ist diesen absoluten Fokus auf die Beziehung zwischen dir und dem Eigentümer oder dem Käufer. Diesen absoluten Fokus und alles das, was nicht der Beziehung dient oder nicht das Problem löst, musst du outsourcen. Und das ist ganz stark. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
Mhm. Bei der Durchsicht deiner Beiträge ist mir auch aufgefallen, du hast auch das Thema Teamdenken auch angesprochen, ja. Als Unterscheidungsmerkmal zwischen der US-Kultur und der deutschen Kultur. Kannst du das auch nochmal für unsere Hörer ausführen, bitte?
Absolut. Also du hast ja in Amerika diesen Buyers Agent und Sellers Agent. Das ist ja bei uns dann doch deutlich anders. Wir versuchen gerade im Verband mit dem SDS, Smart Deal System, das auch so zu etablieren, also mit dem Immobilienverband in Deutschland, dass Makler wirklich enger miteinander zusammenarbeiten, damit auch einfach der Kunde einen besseren Service kriegt. Also ich habe ja damals meine MBA-Abschlussarbeit genau zu diesem Thema geschrieben. Warum gibt es überhaupt Immobilienmakler? Weil sie ein konkretes Problem lösen, das Finden einer Wohnung oder das Verkaufen einer Wohnung. Und wie wir beide wissen, ist ja jede Wohnung irgendwie ein Unikat. Und es ist ganz schwer, das zu skalieren. Das Einzige, wofür dich der Kunde bezahlt, ist quasi das Vertrauen und den Service, den du ihm gibst. Und das kannst du eigentlich am besten dann, wenn du zu einem Makler gehst, der, ich sag mal ein klassisches Bild, du bist High Street Agent, ne, wie man das so schön nennt im Englischen. Du gehst da rein, der hat irgendwie seine 20 Objekte, ist ja in Köln-Lindenthal bestimmt genauso. Du gehst zum klassischen Makler und wenn der dann nicht seine 20 Objekte, die er dann in der Regel auf irgendeinem Portal eh schon gelistet hat, findest, warum sollst du dann diesen Makler kontaktieren? Ist ja für dich kein Mehrwert als Kunde, sondern du rufst den Makler an und sagst, ich habe gesehen, sie listen ein Objekt in der und der Straße, ich suche so etwas Ähnliches. Und dann klappt der Makler seinen Computer auf und sagt, mein Kollege Achim, der Robert und der Stefan, die haben vielleicht solche Objekte, wir sind hier alle verbunden miteinander, im Verband zum Beispiel, oder in einem Maklernetzwerk und deswegen kann ich Ihnen diese Objekte anbieten. Sie müssten und Sie zahlen auch keinen Cent mehr, weil ich kriege die 3% von Ihnen und die 3% des Verkäufers, der Verkäufermakler kriegt ja seine 3. Und so bist du im Endeffekt, hast du einen ganz anderen Service, den du dem Kunden anbietest und so bindest du die Kunden auch an dich langfristig, weil sie immer wieder dich anrufen, wenn sie das Thema Wohnen haben. Ne? Umzugsservice, Finanzierung, Versicherung, Reparatur, Sanierung, Energie und so weiter. Es gibt ein Riesenthema rund um das Thema Wohnen, also Riesenprobleme und sie rufen immer ihren Broker of Record an oder ihren Real Estate Agent oder wie auch immer du sie nennst und der löst dann für dich diese Probleme. Ja.
Ja, also als System auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv. Ist ja auch in anderen Teilen Europas funktioniert das ja auch, ne? Wie ja, zum Spanien. Beispiel Spanien sehr ja. gut, ne?
Mallorca.
Aber in Deutschland haben wir da tatsächlich noch so shiny swords größtenteils, ne? zwischen den Maklern.
Absolut. Aber das wird besser. Also ich merke auch, das wird besser. Also die Jüngeren, die jetzt kommen, sind da weitaus offener für. Und wir merken das auch bei Black Label in Berlin. Also wenn wir mit Kollegen sprechen, auch dadurch, dass wir dieses Market Center ja damals aufgemacht und wieder zugemacht haben, haben wir natürlich auch viele Kollegen kennengelernt und haben gesagt, ach guck mal, die Jungs teilen ja ihre Objekte und ihre Kunden im Sinne des Kunden, damit der einen besseren Service kriegt. Und das hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen. Wir haben ja zum Beispiel im Jahr 24, 17 MLS-Deals gemacht, deutschlandweit, wo wir dann Kunden platziert haben oder Objekte an Kunden, also an andere Makler gegeben haben, nach Frankfurt, nach München, nach Stuttgart und so weiter. Das hat super funktioniert und ich glaube auch, dass das die Zukunft ist. Ja.
Ja, also klingt für mich auch sehr danach tatsächlich. Du hast eben auch nochmal erwähnt, dass du neben der Market Center Leitung ja auch noch Black Label Immobilien geleitet hast und auch nach wie vor leitest. Kannst du uns das nochmal erklären, warum das eigentlich dann zwei unterschiedliche Funktionen sind, die dann auch parallel laufen?
Gerne. Also, Black Label Immobilien ist ein klassischer Immobilienmakler, so wie man es kennt. Ne? Wir sind 9 Makler, 4 Leute im Backoffice und müssen jedes Jahr unsere 100 Notartermine machen, ne? Oder mehr am Ende. Und Keller Williams ist ein Market Center, das heißt, das ist ein Dienstleister, das Market Center für jeden Makler, der sich diesem Center anschließt, der seine eigene Firma hat, sein eigenes Maklerunternehmen und auch mit seiner eigenen Brand draußen rumläuft. Die Black Label Makler laufen mit Black Label draußen rum und die Makler, die Robert Kaisers und Achim Ammerens, die nichts mit Black Label zu tun haben, die nennen ihre Firma so, wie sie wollen, nutzen aber Infrastruktur Market Center. Und deswegen zahlen die natürlich am Ende auch viel weniger, weil sie auch viel weniger Leistung kriegen. Ne? Also wir als Black Label Immobilien, wir supporten die Makler bei der Akquise, beim Verkauf, haben alle Fixkosten. Viele unserer Makler sind noch angestellt. Wir übernehmen das gesamte unternehmerische Risiko und die Makler müssen akquirieren und verkaufen und alles andere machen dann wir. Das ist bei Keller Williams anders. Da hat jeder sein eigenes Unternehmen, zahlt auch für alle seine Dienstleistungen, zahlt zum Beispiel auch für die Portale, zahlt fürs CM, zahlt für alles, ne? Auch für den Desk, wenn die den Schreibtisch wollen. Das ist eine andere Kultur. Dafür behalten sie aber natürlich im Falle des Erfolges auch viel mehr vom Umsatz.
Wenn du rekrutiert hast, hast du auch einerseits für das Market Center rekrutiert, aber andererseits dann möglicherweise auch für Black Label, richtig?
Ja.
Und wann hast du gemerkt, dass diese Kombination, ja, Black Label und Keller Williams, Team Germany, Market Center, dass das nicht funktioniert?
Ich will jetzt nicht alle Zahlen rauspacken, aber ich sag mal vorsichtig, wir haben letztes Jahr hat Black Label in Berlin sehr viel Notartermine realisiert. Und wenn ich mir dann die anderen Standorte von Keller Williams angeguckt habe, an den anderen Städten war es doch schon so, dass die Umsätze, die Black Label gemacht hat, als Mitglied des Market Centers in Berlin sehr weit oben waren. So weit oben, dass die prozentualen Umsätze, die mein Team gemacht hat, nicht in Relation standen zu dem Mehrwert, den mein Team am Ende hatte. Und natürlich muss ich gucken, was hat Black Label davon? Und das ist ja ein klarer Interessenskonflikt, den du irgendwann hast. Ne? Also Das eine Ding funktioniert super, ne? Also Black Label funktioniert auch dieses Jahr super und auch seit sehr vielen Jahren funktioniert der Laden sehr gut. Und bei Keller Williams ist es so, dass die Zeit, die ich dort investiert habe, in 100 Leute, von denen 4 am Ende und selbst die Top-Performer waren noch nicht mal halb so gut, ist böse ausgedrückt, wie meine Black Label Agents, also weit davon entfernt, dann ist natürlich die Frage, auf wen fokussierst du dich? Und am Ende fokussierst du dich nicht auf die, die funktionieren und das ist am Ende Black Label. Und ich habe auch mit anderen Market-Center-Betreibern gesprochen in anderen Ländern. Die waren ja früher auch Makler und haben aber den Maklerberuf drangegeben. Die haben also quasi sehr, sehr erfolgreiche Teams dann abgegeben. Das wollte ich nie. Für mich war immer Black Label die Nummer 1 und das Market-Center, weil ich ja, weißt du, ich will ja im Endeffekt, dass sich diese Maklerwelt verändert. Ich möchte, dass der Kunde einen besseren Service kriegt als heute. Ich möchte, dass die Kultur sich verbessert. Ich möchte, dass der Kunde den Makler besser wertschätzt, dass der Makler auch wirklich die Chance hat, Mehrwerte anzubieten. Und das war der Grund, warum ich am Ende KW gemacht habe. Und als ich festgestellt habe, dass das mit mir so nicht funktioniert, weil ich natürlich auch gucken muss, wie das mit den Zahlen funktioniert und ich auch festgestellt habe, dass viele Berliner Makler zumindest zwar die Kultur teilen, aber kein Interesse haben, 15% ihres Umsatzes, das ist so die Mindestsumme, nach Amerika zu schieben. Also stell dir mal vor, du bist ein großer Makler, machst im Jahr deine paar Millionen Euro Umsatz. Warum sollst du davon 15% weggeben, wenn du eh alles selber aufgebaut hast? Was ist dann Mehrwert? Und genau da an der Stelle sind wir auch gescheitert. Das heißt, die Top-Leute zahlen nicht 10% oder 15%. Wofür? Wenn Amerika nicht in der Lage ist, die Infrastruktur nach Deutschland zu bringen. Und das daran ist es am Endeffekt auch gescheitert zum Schluss.
Mhm. Aber das waren ja nichtsdestotrotz für dich sicherlich zwei wertvolle Jahre. Was hast du jetzt am Ende des Tages unterm Strich, was sagst du, ist für mich hängen geblieben?
Also das Personal Development, ich weiß nicht, ob du das in deinem MBA auch hattest in Dublin, Robert, diesen Fokus auf die Persönlichkeitsentwicklung, das war super, habe ich für mich mitgenommen und das habe ich auch bei Black Label adaptiert. Also wir haben heute auch ganz viel Personal Development, Persönlichkeitstraining für die einzelnen Makler, wie man vor der Kamera spricht, wie man Podcasts macht, wie man auf Social Media unterwegs ist, wie man sich die Zeit einteilt. Also alle diese Themen, Work-Life-Balance ist ja auch so ein Begriff, den ich eigentlich nicht mehr hören kann, aber der trotzdem wichtig ist, damit du selber nicht ausbrennst. Ne? Also diese Themen, wo man sich selbst weiterentwickelt und warum man eigentlich diesen Job macht, ne? Und was ist eigentlich der Mehrwert, den du gerade konkret deinem Kunden anbietest. Und da geht es eben nicht nur um Provision, um Geld zu verdienen, sondern es geht darum, dass du ganz aktiv Probleme löst, ne? Thema Wohnraum, meine Tochter oder dein Sohn, deine Tochter, wie auch immer, deine Kinder studieren mal vielleicht irgendwo in einer anderen Stadt. Wie findest du dort eine Mietwohnung? Dann rufst du jetzt mich an als dein Makler, der jetzt vielleicht auch in Köln sitzt, ne? Und ich rufe den Kollegen dann in Frankfurt, in Düsseldorf, wo auch immer deine Kinder studieren wollen, an und finde dir eine Mietwohnung. Das ist aus meiner Sicht die Zukunft und das hat mich auch immer gereizt. Das ist immer noch so. Also ich habe heute immer noch sehr, sehr viele Leute kennengelernt über die 2 Jahre KW, die in anderen Städten unterwegs sind, mit denen ich heute noch Geschäft mache. Und die mich heute fragen, sie haben einen Kunden, der in Berlin was kaufen, verkaufen will, machen mal ein klassisches Maklerteilungsgeschäft oder in die andere Richtung. Und das ist super. Ne? Also dieses Netzwerk, dieses Miteinander im Sinne des Kunden, die Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist das, was ich da nochmal ganz stark erlebt habe und auch mitgenommen habe.
Mhm. Wie lief das dann ab in der Kommunikation mit Keller Williams, als du gesagt hast, als du das dann festgestellt hast, das funktioniert jetzt für mich nicht. Ich möchte jetzt aus dem System wieder raus und mit mich auf Black Label konzentrieren. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, kompliziert, ne? Also wir hatten so einen 5-Jahres-Franchise-Vertrag unterschrieben. Davon waren erst 2 Jahre um. Das heißt, wir hatten dann eigentlich noch 3 Jahre. Und da gibt es sogenannte Mindestumsätze, die so ein Market Center liefern muss pro Jahr. Ich will jetzt nicht über die Zahlen sprechen. Wir haben uns dann geeinigt mit der Deutschland-Ebene und auch mit den Amerikanern, dass die uns aus dem Vertrag rauslassen und wir umgekehrt denen dann auch Know-how und Wissen auch zur Verfügung gestellt haben, was sie jetzt auch in Berlin weiter nutzen können. Da sind ja auch einige Makler, die vorher in meinem Market Center in Anführungszeichen waren, sind jetzt ins Neue gewechselt. Also die haben ein neues Market Center in Berlin aufgemacht. Das haben wir auch unterstützt. Also da haben wir auch gesagt, guck mal, ne, das ist sinnvoll, wenn du weitermachen möchtest. Das sind die neuen Ansprechpartner. Und da gab es schon, am Ende haben wir das fair hingekriegt. Das war aber kein einfacher Prozess, weil die wollten natürlich logischerweise nicht, dass wir aus dem Center rausgehen, weil wir natürlich sehr, sehr viel Umsatz auch gemacht haben. Ne? Ist ja klar. Ne? Aber wir haben es am Ende hingekriegt. Hat zwar ein halbes Jahr gedauert, aber wir haben es hingekriegt.
Ja. Jetzt gibt es ja da eine sehr pointierte Anekdote in deiner in deinen LinkedIn-Beiträgen. Also es würde mich jetzt tatsächlich auch mal interessieren, die nochmal persönlich zu hören,
ja,
wenn du magst.
Gerne. Also wir haben ja zwei Standorte gehabt fürs Market Center. Einen in Westend, wo die Black Label Villa ist, und einen in der Warschauer Straße, das ist in Berlin-Friedrichshain. Das war jetzt nicht so schick, das ist ein klassisches Großraumbüro gewesen, was wir angemietet hatten. Und dann hatten wir einen, also denjenigen, der für Keller Williams weltweit zuständig ist, war dann in Deutschland, hat dann die unterschiedlichen Kandidaten auch eingeladen aus unterschiedlichen Standorten in Deutschland, und die rekrutieren ja nach wie vor weitere Standorte. Und dann gab es ein Gespräch, und dann, das dauerte so 75 Minuten ungefähr. Und am Ende des Gesprächs frage ich ja, naja, was ist denn jetzt, also ich sage jetzt nicht die Zahlen, aber es war dann doch eine hohe Summe, die ich dann quasi in das Keller Williams Netzwerk investiert hatte, ohne dass ich was zurückbekommen habe, weil halt der Support nicht da war, den ich mir eigentlich gewünscht hätte, gerade auch aus den USA. Und dann habe ich halt, ohne jetzt irgendwelche Schuldigen zu nennen, gesagt, was ist denn eigentlich mein Vorteil gewesen jetzt in den letzten zwei Jahren und warum soll ich das denn weitermachen? Ne? Mit dem einen verdiene ich Geld, mit dem anderen nicht. Und außerdem habe ich auch noch ein Leben, will auch mal was anderes machen. Und dann ist er auf die Toilette gegangen, hat ein Stück Toilettenpapier geholt, ist dann, hat mir das hingereicht und meinte so, Achim, das ist für dich. Und dann lache ich ihn so an und sage so, ich weiß nicht, ob du den Film Oppenheimer gesehen hast, Robert, aber Nein. Da ist er auch am Ende, sitzt er und heult, und dann kriegt er so ein Tempo vom Präsidenten und so. Und dann sagt, ist das so wie im Film Oppenheimer, soll ich mir die Tränen wegwischen? Und dann sagt er, nee, das ist für die andere Seite des Körpers. Und da war ich erstmal so ein bisschen geschockt, und dann war das Gespräch auch relativ schnell beendet. Und da bin ich gegangen, und so ist das Ding dann auch beendet. Der Rest haben dann sozusagen mehr oder weniger die Anwälte gelöst. Aber prinzipiell ist das dann, war dann das letzte Gespräch. Ne? So ist so beendet, ja.
Das ist natürlich kein schönes Ende, ne, eigentlich. Ne? Also auch wenn es so ein, also schockierend lustige Geschichte, ne?
Absolut. Also ich meine, das ist halt harte amerikanische Verhandlungstechnik. Ne? Also ich bin der Stärkere, und du hast einen Vertrag unterschrieben, und my way or the highway. Ne? Mhm. Also das ist schon hart. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen lustig. Also ich fand's krass, aber es ist auch irgendwie lustig. Ich habe da auch in der Situation erstmal so gelacht, weil man natürlich auch unsicher ist. Ne? Man denkt so, oh, was ist das denn jetzt hier für ein Move? Aber du lernst schon, dass die Verhandlungsmethoden in anderen Ländern ganz anders sind als jetzt in unserem konservativen Deutschland am Ende, wo wir, ich weiß nicht, Robert, ob du so mal so ein Ding hattest, eine Verhandlung, aber hatte ich noch nie sowas erlebt, ne? Also.
Nee, da kann ich jetzt nicht mitstinken.
Nee. Nee. Also wir machen viele Ausländer. Dadurch, dass ich viel im Ausland war, habe ich viele Franzosen, Araber, Chinesen, Amerikaner, Engländer, die bei uns kaufen, verkaufen, Iren und so weiter. Aber so hart. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine klare Aussage, weil einer sagt halt, pass auf, das ist unser Ding. Wir haben 63 Länder aufgemacht mit Keller Williams. Das ist hier Land Nummer so und so. So wird es gemacht, und wenn du keinen Bock hast, guck, wo du bleibst. Ne? Ich meine, klar, aus deren Perspektive ist es auch so, weil 200.000 Leute hat, brauchst du dich von einem Black-Label-Typen mit, weiß ich nicht, 8, 9 Maklern und einem kleinen Market-Center auch nicht erklären lassen, wie die Welt funktioniert. Ne? So, das ist halt deine andere Perspektive auch. Ne?
Ja.
Aber für mich war damit natürlich klar, dass die Sache dann in der Situation beendet ist. Ja.
Wenn du jetzt auf deine Zeit zurückguckst, würdest du nochmal in ein Franchise gehen, oder sagst du, das war jetzt eine interessante Episode und nie wieder?
Also ich würde aktuell eher so das Zweite, ne, unterschreiben. Das heißt also, für mich war klar, es gibt größere Fische da draußen, und vor allem, was mich heute nach wie vor auch reizt, und das ist das, wo ich den IVD ganz weit vorne sehe, ist dieser Netzwerkgedanke, dass die Makler miteinander arbeiten, sowohl überregional als auch lokal und regional. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen, damit der Kunde einfach einen besseren Service hat. Guck mal, in Berlin, letztes Jahr hatten wir ungefähr 10.000 Notartermine, im Spitzenjahr sind das 20.000 bei einer 3,8 Millionen Einwohnerstadt. Das heißt, wir haben viel zu wenig Transaktionen. Und diese Transaktionen, die wir noch haben, davon ist ungefähr die Hälfte Privatverkäufer. Und warum gibt es Privatverkäufer? Weil sie den Mehrwert des Maklers nicht sehen. Und Die Privatverkäufer in den USA gibt es auch, aber in viel geringeren Prozenten. Die Transaktionszahlen sind viel höher. Klar, ist nochmal eine andere Kultur, ne? Hire, fire, du wechselst die Stadt, das ist in Deutschland eher ungewöhnlich. Aber unser Ziel muss es ja sein, als Maklerbranche die klassischen Privatverkäufer zu akquirieren. Und das schaffen wir nur, indem wir miteinander Mehrwerte liefern, dass der Privatverkäufer sagt, nee, ich rufe meinen Makler an, das ist mein Makler, rufe ich immer an, wenn ich ein Thema habe. Und der löst das dann auch für mich. Und ich glaube, das ist im Endeffekt unsere Aufgabe. Da sehe ich den Verband ganz weit vorne. Und ich glaube auch, dass wir dort in Deutschland gemeinsam als Branche dort uns weiterentwickeln müssen. Also da kann man schon viel, viel rausziehen. Und das ist ja in den USA mit dem MLS-System ähnlich. Da gibt es ja auch den Verband der Realtors. Und da hoffe ich, dass wir in Deutschland halt auch jetzt den nächsten Schritt langsam machen.
Also ein klares Plädoyer für Unternehmertum und partnerschaftliches Miteinander, handverlesen dann unter Maklern, die dann sozusagen auch auf Augenhöhe miteinander agieren.
Absolut, genau. Aber halt auch im Sinn, du musst halt immer überlegen, was hat der Kunde davon? Wenn du jetzt, ich sag's mal böse, du hast ein Objekt akquiriert und sagst, nee, ich mache kein Tagesgeschäft, weil ich will die gesamte Provision für mich behalten. Und dann liegt das Ding halt 2-3 Monate länger da draußen rum, bis der Käufer um die Ecke kommt. Oder noch schlimmer, du verkaufst nach 2-3 Monaten, aber zum niedrigeren Preis. Und du rufst mich an und sagst, hallo Achim, ich bin der Robert, ich habe einen Kunden, der würde das kaufen, der ist in meiner Datenbank, darf ich ihm die Immobilie anbieten, machen wir halbe-halbe. Und da sage ich, nee. Und mein Kunde kriegt am Ende einen niedrigeren Kaufpreis, weil ich mit dir nicht geteilt habe und dein Kunde dann was anderes kauft. Das sind so Themen, die mich dann doch sehr stören. Und ich hoffe, dass halt genau diese Kultur sich ändert, dass ich sage, Moment mal, mein Eigentümer, wenn ich mit Robert Teilungsgeschäft mache, hat schneller sein Geld, hat einen guten Kaufpreis. Aber meine Provision ist nicht wichtiger als mein Principal. Das ist die klassische Principal-Agent-Theorie. Principal ist der Auftraggeber, der Eigentümer und ich bin der Dienstleister. Und wenn ich eine gute Leistung erbringe im Sinne meines Eigentümers und zwar einfach nur meine 3% bekomme, dann ist doch die Welt in Ordnung als Seller. Und wenn der andere einen Kunden bringt, super, dann ist es schneller verkauft. Ja, auch dieses Thema Open House, ne? Das heißt in Amerika, wenn du ein Objekt akquirierst, lässt du als allererstes die Kollegen ein, die Maklerkollegen, damit sie das ihren Kunden anbieten können, ist in Deutschland aktuell noch undenkbar, weil du natürlich gerne die maximale Provision hättest. Und du brauchst es auch als Maklerunternehmen, um es mal vorsichtig zu sagen, weil wir einfach viel zu wenig Transaktionen haben. Guck mal, wenn ich in Berlin mit 100 Transaktionen durch die Gegend springe, das macht in den USA eine 2-Mann-Truppe im Jahr, ne? Und wir sind hier ein Riesenladen. Und du kennst ja viele Kollegen, frag die mal, wie viele Notartermine die im Jahr machen. Da gibt es nicht so viele, die mehr als 100, 200 Notartermine im Jahr machen. Das ist schon, da gehörst du schon relativ weit oben. Du hast ja vorhin auch Prozente gesagt. Ja, das ist viel zu wenig, Robert, in Summe. Das müsste eigentlich viel mehr sein. Und wenn wir das jetzt verdoppeln könnten, weil die Privatverkäufer alle sagen, nee, ich rufe den Achim an, der löst hier mein Problem. Und ich habe sogar einen finanziellen Vorteil, wenn ich ihn beauftrage, weil er einen besseren Kaufpreis in der kürzeren Zeit und mit Maklern teilt und. Dann sieht die Welt doch aus. Ne? Also wir haben kleinere Kuchen und den können wir gemeinsam größer machen, indem wir sozusagen Märkte erschließen, die wir aktuell nicht haben. Das sind die Privatverkäufer.
Wenn ich jetzt mal auf die andere Seite schaue, auf Keller Williams, da muss es ja auch irgendwelche Learnings geben aus der Geschichte. Eine hast du zwischendurch auch mal angesprochen. Das ist auch aus deiner Sicht, glaube ich, eine klare Trennung zwischen Market Center Leitung und so einem, sagen wir mal, starken Maklerunternehmer wie Black Label sinnvoll wäre.
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt relativ wenig Kontakt zu Keller Williams im Augenblick, aber ich weiß, dass zum Beispiel der Berliner Standort direkt von der Deutschland-Ebene gemanagt wird, genauso wie der Hamburger Standort. Bei den anderen Standorten sind das tatsächlich lokale Spieler. Ne? Also es gibt ja noch München, Frankfurt und Düsseldorf, die auch makeln. Ne? Also da gibt es noch diese Doppelfunktion. Aber ich glaube schon, dass derjenige, der ein Market Center betreibt, nicht unbedingt selbst makeln sollte. Da ist einfach ein Interessenskonflikt da. Ne? Also klassisches Beispiel, ich würde bei dir unterschreiben, du bist der Market Center Betreiber in Köln und du hast selber noch einen Makler, ne? Kaiser Immobilien, und ich komme mit Achim Immobilien um die Ecke oder mit Ammann Immobilien. Woher weiß ich denn, dass die Top-Kunden im Market Center nicht alle bei dir landen? Ne? So. Warum sollst du mir die geben? Ich sag's mal böse, ne? Oder umgekehrt, warum sollst du mit mir teilen? Welches Problem löse ich als kleiner Rookie-Makler, wenn ich mit dir arbeite? Deswegen glaube ich schon, ist es eine Trennung sinnvoll. Auch einfach, um die Stimmung da ein bisschen besser zu machen. Und das habe ich den KW-Jungs auch schon vor einem Jahr gesagt. Ich sage, pass auf, wir haben ja ein Problem. Versuch das zu moderieren, aber eigentlich wäre es sinnvoll, ne? Wenn man da die Position mit einer anderen Persönlichkeit besetzt, einfach. Ne?
Wie guckst du jetzt in die Zukunft? Also wir haben hier und da schon mal drüber gesprochen. Wie geht's jetzt mit Black Label weiter? Was sind so deine strategischen Stoßrichtungen für die nächsten Jahre?
Nein, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein aufgrund der ganzen geopolitischen Gemengelage. Ne? Also ich gehe schon davon aus, dass wir eine Markterholung jetzt weiter sehen. Wir haben jetzt mit Potsdam aufgemacht dieses Jahr. Wir werden auch den einen oder anderen Standort noch aufmachen im Osten von Deutschland, also Dresden, Leipzig und so weiter. Also diese klassischen Städte, die man so im Osten kennt, wo es auch genügend Transaktionsvoluminas gibt und wo ich auch der Meinung bin, dass ein internationaler Makler wie wir sind ja sehr international, auch Mehrwert stiften kann. Aber ansonsten sind wir ein Familienunternehmen, werden das auch weiter bleiben und gucken, dass wir aus unserem Cashflow, also aus unserem operativen Geschäft weiter investieren in die Marke, in den Aufbau, in Mitarbeiter, in Personal, in vor allem ganz wichtig Infrastruktur, also IT sind wir gerade massiv dabei, unsere D-Phasen weiter zu automatisieren, weiter Prozesse zu digitalisieren mit KI, das ist ja ein Riesending. Also da sind wir sehr daran interessiert und wir haben jetzt auch die ersten Akquise und Verkäufe über Instagram, über YouTube. Wir haben jetzt zwei sehr große YouTube-Kanäle ins Leben gerufen und das funktioniert richtig gut. Und da müssen wir auch, wir haben uns mittlerweile zwei Leute, die hier den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Social Media und schneiden, cutten und so weiter. Und da sehe ich schon die Zukunft, weil du damit halt auch die Brands positionierst. Black Label steht ja dafür, dass die Makler im Vordergrund stehen. Also wir pushen die einzelnen Personenmarken, gerade auch in den sozialen Medien, weil wir auch einfach festgestellt haben, dass der Kunde von diesem Makler kauft und nicht von der Marke. Und Black Label dient ja dafür, um die klassischen Hygienefaktoren zu klären. Das heißt also, die wissen, okay, das ist ein großer Laden, die machen viel Umsatz, da ist eine seriöse Geschäftsführung, ist ein Familienunternehmen, die gibt es schon lange, haben viele gute Erfahrungen, viele Bewertungen, haben eine gute Webseite, ist klare Prozesse. Dafür steht dann Black Label, aber am Ende entscheidet die Person, also der Makler, der beim Eigentümer auf dem Sofa sitzt, mal ganz klassisch, wie erfolgreich das Geschäft funktioniert. Und diese Person muss gestärkt werden, indem sie möglichst wenig Zeit im Büro verbringt, viel beim Kunden, wenig mit Strukturen und Prozessen im Hintergrund zu tun hat, sondern viel in der Pflege und im Aufbau von Beziehungen mit Menschen. Und das ist im Endeffekt das, was ich aber auch nicht nur die zwei Jahre Keller Williams, sondern halt auch früher schon, als ich in England war, in Frankreich war oder in Kanada war, gelernt habe, das machen uns die anderen Nationen ja eigentlich auch schon vor. Und da können wir natürlich extrem viel für uns auch mitnehmen. Ja. Und da musst du nicht im Franchise unterschreiben, um das umzusetzen. Ja.
Mhm. Aber also zwei Personen ist ja schon auch jetzt bei den Mitarbeiterzahlen, die du insgesamt gesagt hast, ist ja schon auch ein ordentlicher Invest, ihr zeigt, dass ihr da auch viel Wachstum für euch seht.
Ja.
Wenn ich so an meine Podcasts zum Beispiel mit Immo Karma zum Thema Social Media zurückgucke, also die bestätigen das ja auch massiv. Ne? Also das ist für die schon das Haupteinkaufsinstrument mittlerweile.
Also ich glaube auch, dass guck mal, wir beide sind jetzt, glaube ich, ungefähr im gleichen Alter. Also ich habe viele...
Bin ein Jahr älter.
Du bist ein Jahr Habe ich gut geschätzt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Du musst nachdenken, guck mal, wir beide sind jetzt Ende 40 so. Und jetzt gehen wir mal davon aus, in 10 Jahren, da sind wir beide Ende 50, dann haben wir eine Situation, in der die Generation, die jetzt um die 20 ist, ne, die jetzt alle mit Social Media groß geworden sind, 30 sind, ihre ersten Häuser kaufen, verkaufen, Wohnung kaufen, verkaufen, das wird die Zukunft sein und die sind aus meiner Sicht nicht mehr portalgetrieben oder denen ist auch die Maklerbrand, glaube ich, relativ egal. Also die wollen frische Brands, die wollen Persönlichkeiten sehen, die möchten den Leuten lange folgen auf Insta, auf YouTube, auf TikTok, wo auch immer, was dann immer in 10 Jahren gerade, ne, aktuell ist. Und sagen wir mal ehrlich, es ist ja relativ günstig, Robert. Also es ist ja, die Markteintrittsbarrieren sind ja wirklich niedrig. Also wir fangen jetzt gerade langsam an, mit unseren YouTube-Kanälen sogar Geld zu verdienen, weil wir so viele Watchtime haben und so viele Klicks. Aber das hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Ne? Also
klar.
Das ist aber ein Invest, was in deine Marke ist. Das gehört dir, der Kanal gehört dir, das Marketing gehört dir. Du stärkst dich als Persönlichkeit und kriegst so Aufmerksamkeit, was du sonst nie kostenmäßig nicht ansatzweise kriegen würdest, ja. Und das ist eine reine Fleißaufgabe. Also wenn du da fleißig bist, dann funktioniert das.
Und beim Thema YouTube, also auf welche Inhalte setzt ihr da?
Wir haben den Black Label YouTube-Kanal. Wenn man auf YouTube eingeht, Black Label Immobilien, findet man den. Und wir haben den Kanal von Nico. Nico ist eher so Fun. Die haben jetzt 20.000 Abos in 6 Monaten generiert. Und da verkaufen wir jetzt schon Immobilien über diesen Kanal. Das ist halt eher so auf lustig. und funktioniert aber sehr, sehr gut, so auch gerade für die Zuschauer. Und bei Black Label Immobilien setzen wir tatsächlich eher auf das Thema Educational Content. Also da erklären wir halt auch, wie man Immobilien findet, wie die Technik funktioniert, wir interviewen Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare, wie funktioniert der Prozess, wie ist der aktuelle Markt, dann machen wir die Marktberichte jedes Quartal. Wir haben jetzt, und wir besichtigen natürlich auch Immobilien, wir haben ja insgesamt 9 Makler und die präsentieren auch die virtuellen Besichtigungen, wo wir halt YouTube nutzen oder auch Instagram. Dann machen wir wirklich 10, 20, 30 Minuten Videos. Wir bauen auch gerade mit erfolgreichen Immobilienunternehmern eine Serie auf unserem YouTube-Kanal, wo Menschen, die einfach mal verstehen wollen, wie man vom Tellerwäscher zum Millionär wirklich wird, die erzählen dann ihre persönliche Lebensgeschichte. Und das ist das, was die Leute auch interessiert. Und wir haben auch viele Politiker da oder auch größere Unternehmerpersönlichkeiten, die dann auch erklären, wie sie den Markt sehen und wie die Zukunft ist. Ich glaube, das ist ganz interessant, auch gerade für die Konsumenten. Also wir machen halt viel B2C-Marketing. Und du machst ja zum Beispiel B2B. Ne? Also du bist jetzt, ne, die Leute, die sich das ja anhören, sind wahrscheinlich auch Immobilienunternehmer.
Ja, und das Ökosystem, ne, drumherum. Ja,
absolut. Genau. Absolut. Und das ist natürlich deine Zielgruppe und wir gehen halt, wie finde ich eine Immobilie, wie kann ich sie verkaufen, worauf muss ich achten, was ist ein Grundbuchauszug, wo steht was und so. Also so diese Themen, da machen wir ganz viel. Ja,
ja spannend. Also von daher Stärkung der Marke, Stärkung des Maklers, ist ja total nachvollziehbar, auch wie du das gerade hergeleitet hast, dass das wichtige Stoßrichtungen sind, um sich unabhängig als Maklerunternehmer auch für die Zukunft richtig zu positionieren.
Ja, wir haben auch in den Großstädten in Deutschland, hast du ja auch, also in Berlin ist es extrem. Ich habe einen eigenen Instagram-Account auf Englisch, da ist fast nur auf Englisch und da sind wir, das heißt so die Expats, habe ich auch eine eigene Podcast-Folge gemacht. Und wer kümmert sich denn? Ich glaube, es gibt in Köln noch einen anderen Makler, der das ganz gut macht, der hat, glaube ich, auch asiatische Herkunft. Der macht das auch ganz gut auf Insta, aber ansonsten, du kannst da halt auch in den sozialen Medien deine Nischen definieren. Du kannst zum Beispiel sagen, ich mache eine lokale Nische. Ich sage zum Beispiel nur Köln-Lindenthal. Alles, was in Köln-Lindenthal angeboten wird, besichtige ich in meiner Kamera. Oder ich erkläre euch, wo hier die einzelnen Schulen sind, wo kannst du einkaufen gehen. Das ist das, was die Leute am Ende interessiert. Und das kannst du mit deinem Handy einfach produzieren und mittlerweile, ja.
Ja, muss einfach mal anfangen. Loslegen, ja. Erfahrungen sammeln und dann fortlaufend optimieren. Ja, klar.
Absolut, bin ich bei dir. Ja. Und das finde ich cool. Das ist halt auch schön. Viele Leute, die jetzt nachkommen, ne? Nachwuchs.
Die Eintrittsbarrieren sind fast nicht existent. Ne? Also die größte Barriere ist, den eigenen Schweinehund zu überwinden, einfach mal das erste Mal das zu tun. Ja,
ja. So wie beim Sport.
So wie beim Sport, genau. Jetzt sind wir wieder beim Schwimmen. Also es schließt sich der Kreis. Achim, vielen, vielen Dank für den sehr, sehr kurzweiligen, interessanten Ritt durch deine Keller-Williams-Zeit und deinen Blick auf den Markt und wo es aus deiner Sicht auch in der Zukunft hingeht. Meine letzte Frage gilt immer Gastempfehlungen. Welchen Podcast-Gast würdest du mir denn mal ans Herz legen, in den Podcast einzuladen?
Welchen Podcast-Gast? Ich glaube, was spannend ist, ich weiß nicht, hast du auch Büro- und Gewerbethemen?
Ja, der Chiara Angerfeld zum Beispiel. Logivest, der Marco Mendes von Logivest.
Cool. Ja, das glaube ich, spannend. In Frankfurt ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Thema gerade, ne? Der Büro- und Gewerbemobilienmarkt. Da kann ich dir gerne mal den Kontakt machen zum Tim Schreiber. Der macht unter anderem lustigerweise auch Keller Williams Frankfurt. Aber der ist mit Apollo AI auch ganz weit vorne und da sind die ganz stark im Büro- und Gewerbemarkt. Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, weil ich finde, dass das gerade auch für das Innenstadtbild unserer großen Städte entscheidend ist, was passiert gerade im Bürosegment und im Gewerbesegment. Also wir beide reden ja jetzt über Wohnungen, also klassisches ETW und EFH-Thema. Ja. Und da sehe ich ein Riesenthema. Also wenn du da nochmal Support benötigst, kann ich dir gerne noch ein paar Kontakte herstellen.
Okay, ja, super. Ganz herzlichen Dank. Danke auch an euch natürlich, liebe Hörer. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen mit dem Matthias Zülke von Zeit. Dann geht es um Potenziale von Immobilien, vor allen Dingen Wohnimmobilien, aber auch Gewerbeimmobilien, die über KI zu ermitteln. Da hat Zeit ein ganz spannendes Tool entwickelt. Schöne Sommerzeit, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.